Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Bueno, mi abuelo es campesino.
Mauricio Salcedo ist Kolumbianer. Als sein Großvater, ein Bauer, an den Rand von Bogotá zog, erwarb er ein winziges Stück Land und errichtete darauf ein Ziegelhaus mit einem Raum. Das neue Zuhause für ihn, seine Frau und seinen kleinen Sohn. Um menschengerechtes Wohnen zwischen Stadtplanung und Selbstorganisation geht es heute unter anderem in unserer Sendung. Um sogenanntes informelles Bauen, mit dem sich Städtebauer an der ETH Zürich beschäftigen. Und darum, was wir womöglich in unserer durchorganisierten Welt davon lernen können. Die weiteren Themen. Sollte der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden? Wir informieren Sie über eine heftige Diskussion, die zurzeit von Rechts- und Sozialwissenschaftlern geführt wird. Wie Armut und Gesundheit zusammenhängen. Damit beschäftigte sich der Public Health Kongress vergangene Woche an der TU Berlin. Neue Perspektiven auf die bundesrepublikanische Demokratie. Das war das Thema der aktuellen Rhöndorfer Gespräche. Mehr dazu erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Doch zunächst, gibt es eigentlich menschliche Rassen?
Jews will not replace us! Jews will not replace us!
Juden werden uns nicht ersetzen, brüllte der Mob bei den rechtsextremen Unruhen von Charlottesville vor anderthalb Jahren. Es gab eine Tote und mehrere Verletzte, als ein Fanatiker mit seinem PKW in eine Gruppe von Gegendemonstranten raste. Rassenhass und Hass auf anders aussehende Menschen speist sich aus schierer Emotion, begründet in der Annahme, dass Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes einer anderen Rasse angehören, womöglich sogar minderwertig sind. Doch lässt sich diese Annahme wissenschaftlich belegen? Gibt es überhaupt menschliche Rassen? Dagmar Röhrlich beginnt ihre Suche nach einer Antwort in der Geschichte.
Der Begriff Rasse, wie wir ihn heute verstehen, entwickelte sich in der Zeit, als Europäer die Erde entdeckten, fremde Kontinente und Kulturen. Im 18. Jahrhundert, mit dem Entstehen der modernen Wissenschaften, begannen Philosophen und Naturforscher in ihrem Bestreben, die Welt zu ordnen und zu erklären, äußerlichen Unterschieden Wertungen beizumessen.
Europäer, weiß, sanguinisch, muskulös. Amerikaner, rot, cholerisch, aufrecht. Asiaten, gelb, melancholisch, steif. Afrikaner, schwarz, phlegmatisch, schlaff. Carl von Linné, Systema Naturae, 10. Auflage, 1758.
Diese Auffassung von Rasse, die in der Aufklärung entstand, bildete das geistige Fundament, auf dem sich der Kolonialismus entfalten konnte, der Imperialismus, später die völkischen Rassenideologien des 19. und 20. Jahrhunderts und der Holocaust.
Naturmenschen stehen in psychologischer Hinsicht näher den Säugetieren, Affen, Hunden, als dem hochzivilisierten Europäer. Daher ist auch ihr individueller Lebenswert ganz verschieden zu beurteilen. Ernst Haeckel, 1903.
Dabei verrät der Blick auf unsere DNA, dass es so etwas wie Rasse nicht gibt. Nachdem das menschliche Erbgut Anfang des Jahrtausends entschlüsselt worden war, erklärte einer der wichtigsten Protagonisten dieser Zeit, der US-Genetiker Craig Venter,
es gibt mehr Unterschiede zwischen Menschen schwarzer Hautfarbe als zwischen Menschen schwarzer und heller Hautfarbe. Und es gibt mehr Unterschiede zwischen den sogenannten Kaukasiern als zwischen Kaukasiern und Nicht-Kaukasiern.
Der genetische Code bestimmt keine Rasse. Das ist ein rein gesellschaftliches Konstrukt.
The genetic code does not determine a race. That's a completely social construct.
In der Geschichte der modernen Menschheit läuft alles vor 300.000 Jahren irgendwo in Afrika zusammen, nicht bei einem einzelnen Paar. Ein Netzwerk verbindet alle Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Und dieses Netzwerk ist in den Genen kodiert. Die Entzifferung dieser Gene hat gezeigt, dass sich zwei beliebige Menschen auf der Welt jeweils in einem Tausendstel ihres Genoms unterscheiden. Die Unterschiede sind also sehr gering.
Wenn man sich den Stammbaum des Menschen vorstellt, dann sind die dicken Zweige des Stammbaums in Afrika und ein kleiner Ast findet man außerhalb von Afrika, das sind die Nicht-Afrikaner. Und wir sind häufig als zum Beispiel Europäer oder Asiaten näher verwandt mit bestimmten Afrikanern, als diese Afrikaner mit anderen Afrikanern sind.
Erklärt Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Es existieren keine definierten Grenzen.
Man sieht jetzt nicht, hier fängt der Europäer an und da hört der Asiate auf, sondern es gibt einen Gradienten, der im Prinzip die Geografie widerspiegelt, was ja auch Sinn macht, dass jemand, der aus Westeuropa stammt, näher verwandt ist mit jemandem mit Westeuropa als mit jemand aus Ostasien. Das macht Sinn. Und natürlich waren die Populationen nicht immer an der gleichen Stelle. Das heißt, es gab auch ganz viel Verschiebung, ganz viel Migration.
So haben sich im Lauf der Zeit immer wieder Angehörige der Gattung Homo aus Afrika auf den Weg in die Welt gemacht. Es war eine Ausbreitung von Generation zu Generation. Vor etwa 600.000 Jahren verließen die Vorfahren des Neandertalers Afrika. Dann bevölkerte Homo sapiens erfolgreich die Erde und vermischte sich dabei mit anderen Menschenarten.
Das heißt, der Neandertaler war ein Europäer und Asiate. Der hat vor 500.000 Jahren bis vor ungefähr 40.000 Jahren in Eurasien gelebt.
Und offensichtlich zeugten Homo sapiens und Homo neanderthalensis fortpflanzungsfähige Nachkommen.
Ja, also für den Neandertaler gilt erstmal, dass wir heute wissen, dass alle Menschen außerhalb von Afrika so ein bisschen Neandertaler in sich tragen. In Europa ein bisschen weniger, in Asien ein bisschen mehr. Die größte Menge an dieser Neandertaler- oder Urmenschen-DNA finden wir in Ozeanien, in Papua-Neuguinea und in Australien. Dort gibt es einen relativ hohen Anteil. Und innerhalb Afrikas finden wir so gut wie keine Vermischung mit Neandertalern.
Die genetische Geschichte der modernen Europäer erzählt gleich von mehreren großen Verschiebungen. Die erste kam mit der Einwanderung der Ackerbauern.
Vor ungefähr 7.000 bis 8.000 Jahren haben die Menschen in Europa begonnen, Ackerbau zu betreiben. Die genetischen Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es nicht so war, sondern dass dort Menschen eingewandert sind nach Europa. Die haben den Ackerbau mitgebracht.
Diese Menschen stammten aus Anatolien und sie verdrängten die Jäger und Sammler, die zuvor in Europa gelebt hatten. Von ihnen finden sich nur noch Spuren im Erbgut. Die Neuen brachten ihre domestizierten Tiere und Pflanzen mit, breiteten sich und ihre bäuerliche Lebensweise über Europa aus. Vor 4.800 Jahren kamen dann unter anderem Hirtenvölker, die Pferd, Wagen und die Bronzetechnologie mitbrachten. Deshalb finden sich auch von den frühen Bauern nur noch Spuren im Erbgut. Europa ist ein genetischer Schmelztiegel. Und doch haben die Europäer eine Augenfälligkeit, ihre Hautfarbe.
Wir kennen die Gene, die die helle Hautfarbe verursachen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wann die Mutationen entstanden sind, dann ist die erste vor ungefähr 10.000 Jahren entstanden. Mit dem Beginn des Ackerbaus hat sie sich dann ausgebreitet und die zweite ist aus der Bronzezeit dazugekommen. Das heißt, eigentlich ist die helle Hautfarbe, die wir heute in Europa finden, nur so 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Also das heißt, es ist erst eine sehr kürzliche Entwicklung, diese Hellhäutigkeit.
Dass sich die helle Haut in Europa ausbreitete, kann kein Zufall gewesen sein. Sie muss einen entscheidenden Vorteil geboten haben.
Das hat einfach mit dem starken Selektionsdruck in der Evolution, die durch das Sonnenlicht verursacht wurde, zu tun.
Professor Markus Nöten, Direktor des Instituts für Humangenetik an der Universität Bonn. Bei der Hautpigmentierung, erklärt er, spielt die UV-Strahlung der Sonne die entscheidende Rolle.
Man möchte auf der einen Seite durch mehr Pigment in der Haut die Folsäure schützen, weil die wichtige Funktion in den Zellen wahrnimmt. Auf der anderen Seite möchte man natürlich Sonneneinstrahlung in die Haut eindringen lassen, um Vitamin D zu produzieren. Das heißt, man hat hier zwei so gegenläufige Effekte und je nachdem, wie viel Sonnenexposition man hat, muss man den einen Mechanismus mehr schützen als den anderen befördern. Und von dieser Balance hängt es eigentlich ab, welche Pigmentierung meine Haut hat.
Dass sich die Anlagen für sehr helle Haut in Europa so augenfällig durchgesetzt haben, das liegt wohl an der Landwirtschaft. Johannes Krause?
Das war dann wahrscheinlich ausschlaggebend, dass die Menschen überhaupt Ackerbau betreiben konnten in Europa, weil Ackerbauern, zumindest die frühen Ackerbauern, waren Vegetarier, die haben fast gar kein Fleisch gegessen. Weil man kann Vitamin D auch über Fisch oder über Fleisch zu sich nehmen. So haben das die Jäger und Sammler wahrscheinlich gemacht.
Die Ackerbauern lösten das Vitamin-D-Problem über die Hautfarbe. Je weiter im Norden sie Landwirtschaft betrieben, desto heller mussten sie werden. Nur mit heller Haut gelangt so viel ultraviolette Strahlung direkt in die Zellen, dass trotz vegetarischer Diät ausreichend Vitamin D entsteht. Dieser Selektionsdruck wirkt jedoch nur auf die Haut. Markus Nöten.
Man darf aber aus der Verschiedenheit der Hautfarbe nicht darauf schließen, dass die Menschen bezüglich anderer Eigenschaften auch unterschiedlich sind. Das wäre einfach völlig falsch.
Auf Intelligenz oder körperliche Leistungsfähigkeit wirkt sich das nicht aus. Die Rassen, die im Lauf der Geschichte so viel Unglück gebracht haben, sie existieren überhaupt nicht.
In der Wissenschaft unbestritten. Rassen gibt es nicht. Informationen von Dagmar Röhrlich. Wenn es keine Rassen gibt, was Wissenschaftler eindeutig nachgewiesen haben, stellt sich die Frage, warum auf den Begriff nicht ganz verzichtet wird, also warum er nicht komplett gestrichen wird. Das geschieht sogar meistens. Sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in öffentlichen Diskussionen wird hierzulande weitestgehend auf dieses Wort verzichtet. Trotzdem gibt es Streit über die Verwendung des Begriffs in den Rechts- und Sozialwissenschaften, wie Azadeh Peschmann festgestellt hat. Denn im Grundgesetz taucht er immer noch auf.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Was in Artikel 3 des Grundgesetzes steht, ist unumstritten. Klar ist aber auch, dass das Wort Rasse in Deutschland besonders vorbelastet ist. Wenn man über Rassismus forscht oder sich als Rechtswissenschaftler damit beschäftigt, kommt man um diesen Begriff nicht umhin. Er steht im Grundgesetz. Aber wie geht man damit um? Dr. Hendrik Krämer vom Deutschen Institut für Menschenrechte findet, das Wort Rasse sollte aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Stattdessen soll es heißen, niemand darf rassistisch benachteiligt oder bevorzugt werden.
Der gegenwärtige Wortlaut suggeriert, als ob es unterschiedliche Menschenrassen gäbe. Und insofern löst dieser Begriff Irritation, Sprachlosigkeit und bis hin zu persönlichen Verletzungen bei den Betroffenen aus, weil sie im Grunde dadurch gezwungen sind, sich selbst einer Rasse zuzuordnen, weil der Wortlaut eben so ist, wie er ist und dazu führt, dass im Grunde die Betroffenen gezwungen sind, rassistische Terminologien zu übernehmen.
Dass dieser Begriff aus dem Grundgesetz nicht mehr zeitgemäß ist, sieht nicht nur Hendrik Krämer so. Immer wieder gab es politische Initiativen, den Begriff aus Gesetzestexten zu streichen. In der thüringischen und brandenburgischen Landesverfassung ist das bereits geschehen. Initiativen aus Berlin und Niedersachsen sind hingegen gescheitert. Das Wort ist nicht nur aufgrund seiner deutschen Geschichte ein Politikum, sondern auch innerhalb der Rechtswissenschaften umstritten. Gerade weil nicht klar sei, was genau mit der rechtlichen Kategorie Rasse gemeint sei, wüssten Richter auch nicht, wie sie damit umgehen sollen, erklärt Krämer.
Ich sehe das in jedem Fall auch als Problem der Wissenschaft und vor allen Dingen auch als Problem der Rechtswissenschaft, weil die Kommentierungen etwa zu Artikel 3 Grundgesetz sind sehr dürftig und steuern auch gar nicht darauf zu, dass es eben um das Verbot rassistischer Diskriminierung geht, sondern beschäftigen sich eher mit der doch etwas schwierigen Frage, was mit dem Begriff Rasse nun gemeint sei.
Allerdings ohne darauf zu kommen, dass es sich bei dem Wort Rasse um eine Konstruktion handele, erklärt Krämer. Anders ist die Situation in den USA, wo man sich schon länger mit dem Begriff Rasse auseinandersetzt. In den 70er Jahren entstanden dort die kritischen Rechtswissenschaften, in der die Annahme zentral ist, dass Gesetzestexte nicht die ohne ihr zugrunde liegenden Machtstrukturen analysiert werden können. Ergänzend dazu bildete sich die Critical Race Theory, in der die Analyse der Kategorie Rasse ein wichtiger Schwerpunkt ist. Eine Debatte darum, ob man Rasse in den Gesetzestexten, aber auch in wissenschaftlichen Texten als Analysekategorie verwenden darf, gibt es in den USA nicht. Denn der englische Begriff Race gilt als zentraler Analysebegriff in den Rechtswissenschaften. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in den USA Studien, die mit diesem Begriff arbeiten. Die Critical Race Theorie wird mittlerweile nicht mehr nur in den Rechtswissenschaften, sondern auch in der Soziologie oder Erziehungswissenschaft genutzt.
Hier in Deutschland haben wir sehr wenige Studien zu Implicit Bias.
Also die implizierte, meist unbewusste Voreingenommenheit. So gäbe es an der Universität Harvard ein großes Projekt, das sie weitergebracht hätte, stellt Dr. Emilia Reuk fest, Gründerin des Center for Intersectional Justice.
Hierzulande haben wir sowas nicht oder nicht genug wenigstens. Critical Race Theory hilft uns auch, diese Lücken zu analysieren und gegebenenfalls auch zu schließen.
Kimberly Cranshaw, eine der Vorreiterinnen der Critical Race Theory, ist Vorsitzende des Center for Intersectional Justice. Sie hat den Begriff der Intersektionalität, also der Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Diskriminierungen, entwickelt. Mittlerweile ist der Begriff Intersektionalität aus den Sozialwissenschaften in Deutschland kaum wegzudenken. Dazu gehört auch die Critical Race Theory. Für Emilia Reuk ist der Begriff Rasse als juristische Analysekategorie wichtig, auch in Gesetzestexten.
Ich bin der Meinung, wenn Rasse vom Grundgesetz gestrichen wird, dann wird es immer noch schwieriger, also es wird noch schwieriger, über Rassismus zu sprechen. Diese Kategorie muss auch so festgeschrieben sein wie Gender. Und ich werde auch nicht sagen, okay, Gender ist ein Konstrukt, dann lass uns die Kategorie Gender vom Gesetz streichen, weil Patriarchat produziert noch Benachteiligung und strukturelle, systemische Benachteiligung. Und deswegen, wir würden auch nicht Gender ersetzen durch aufgrund sexistischer Benachteiligung. Nein.
Emilia Reuk befürchtet, dass sobald der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen wird, die Tatsache, dass es sich bei Rassismus um ein strukturelles und nicht um ein individuelles Problem handelt, keine Rolle mehr spielt. Die Positionen derer, die sich mit dem Begriff Rasse beschäftigen, klaffen auseinander. Für die einen ist klar, dass mit dem Begriff ein soziales Konstrukt gemeint ist, ohne dessen Benennung keine rechtliche Analyse erfolgen kann. Für die anderen wird jedes Mal mit der Benennung des Begriffs Rasse die Vorstellung vermittelt, es gebe tatsächlich menschliche Rassen. Solange unterschiedliche Vorstellungen darüber existieren, wie die Rechtslehre in Deutschland diesen Begriff auslegt und mit Definitionen füllt, wird das Unbehagen mit dem Begriff Rasse weiterhin bestehen bleiben.
Soll der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden? Über die Diskussion berichtete Azadeh Peshman. Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Das gilt weltweit und führt in vielen Regionen zu einem nicht geplanten Wachstum in der Peripherie der Metropolen. Zu der Entstehung spontaner Randbebauung wie Barrios, Favelas und Townships, die die traditionellen Stadtkerne umschließen.
Der Name ist immer verschieden. Der Ausdruck dieser Siedlungen ist ebenfalls verschieden. Das hat mit den billigsten zur Verfügung stehenden Baumaterialien zu tun. Was sie aber gemeinsam haben, ist eigentlich die Initiative, der Aktionismus. Das ist das, dass Menschen, die in so einer Situation leben, eigentlich ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben.
So Hubert Klumpner, Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich, der gemeinsam mit seinem Kollegen Alfredo Brillenburg zu diesen sogenannten informellen Siedlungen forscht. Informell deshalb, weil dieser Bebauung keine Planung vorangegangen ist. Die Hütten oder Häuser selten auf gekauften Grundstücken errichtet werden und häufig über keinen offiziellen Wasser- oder Stromanschluss verfügen. Ein Beispiel für das informelle Bauen zeigt eine Ausstellung in der Kölner Galerie Boisserie. Hier wird ab kommende Woche bis zum 4. Mai der Kolumbianer Mauricio Salcedo seine Skulpturen vorstellen. Ihn besuchte ich mit der geborenen Chilenin und Mathematikerin Eloisa Castagnon, die bei der Übersetzung half, in seinem Kölner Atelier.
Hola!
Der Künstler steht vor einer seiner Skulpturen, ein Architekturmodell, das aussieht wie eine Bienenwabe, als wären mehrere Miniaturräume einfach übereinander und nebeneinander verschachtelt. So oder so ähnlich sieht auch das Haus aus, in dem er aufgewachsen ist. Sein Großvater war Bauer, als er vor über 50 Jahren an den Rand von Bogotá zog. Obwohl er keinen Schulabschluss hatte, konnte er damals Polizist werden.
Autokonstruktion para desarrollar sus proyectos arquitectónicos.
Zuerst war nur ein Raum, wo der Opa mit der Oma und der Vater von Mauricio zusammen gelebt haben. Und danach wurde dann weitergebaut. Es ist nicht so ein Projekt, was feststeht. Das steht nirgendwo. Das wird so am Ende aussehen. Das wird immer dann nacheinander geschaut, wie man das so weitermacht im Prinzip.
Also nach Bedarf wird gebaut.
Según lo que se necesite, se va construyendo entonces. ¿Para cuántas personas van?
Exactamente. Y a medida que va creciendo la familia.
Ja, das wird immer, je nachdem wie viele Leute da leben, wenn die Familie dann größer wird, das wird dann noch größer gebaut. Und das ist nicht ungewöhnlich, dann zu sehen, dass dort dann mehrere Familien am Ende in einem, so einem Haus wohnen.
Los elementos autoconstructivos en Bogotá, digamos que son muy particulares porque se acude.
Das erste ist das Bauen mit Ziegelsteinen, weil das ist sehr einfach zu finden in Kolumbien.
Y lo que tiende a pasar es que la gente busca optimizar los espacios en los que vive.
Und das andere ist, das wird im Prinzip alles verlängert. Du baust was in deinem Grundstück und dann normalerweise, dass das oben steht, bis zu 2 Meter ein bisschen Richtung Straße. Das heißt, du nimmst ein bisschen Platz, was nicht unbedingt von dir war.
Y asimismo, el uso del ladrillo y ciertos elementos ornamentales que son propios de la arquitectura bogotana, pues van generando una estética de cómo se construye en Bogotá.
Und mit diesen Ziegelsteinen ist auch was ganz Typisches und das ist genau wie man in Bogotá dann wirklich baut und so sieht das dann auch mit diesen Steinen dann auch, die Fassaden von den Häusern.
Also das Prinzip ist, man kauft ein kleines Grundstück, setzt darauf einen Raum. Dann baut man bei Bedarf die erste Etage, die dann wieder ein bisschen größer ist und herausragt über den ersten Raum. Dann kommt die zweite Etage, die ragt wieder ein bisschen raus über die erste Etage. Ja, und irgendwann kracht das zusammen, oder wie?
Existe un riesgo latente de que muchas de estas casas puedan destruirse a futuro. Porque muchas de ellas son.
Ja, das kann in der Tat passieren, weil man will da diese Räumlichkeiten dann so optimieren. Und es kann ja passieren, dass das alles zusammenbricht.
Diese Art von Häusern, wird das jetzt nur von der Mittelschicht gebaut oder ist das auch so, dass das mit einfacheren Mitteln auch von der armen Bevölkerung gebaut wird?
Es posible hacer este tipo de construcciones para la gente que tiene menos recursos, porque estos, en este tipo de construcciones las hace la gente que tiene los recursos, que es de la clase media. ¿Pueden también la gente que es pobre en el fondo construir así?
Muchos de los barrios aledaños a Bogotá que son propios de.
Ja, das ist möglich, das wird auch gemacht, aber vielleicht ist ein bisschen nicht in der Qualität, wie das hier gemacht wird, aber das ist auch möglich, dass die Leute, die weniger Geld haben, auch so bauen können.
Mi padre, pues, él es administrador de empresas.
Mauricio Salcedo betont, dass seine Familie zur Mittelschicht gehört. Sein Vater habe Betriebswirtschaft studiert, dann als Taxifahrer gearbeitet, in einem Nachbarviertel eine Billardkneipe betrieben, eine kleine Schneiderei für Trikotwaren, die aufgrund der chinesischen Konkurrenz pleite gegangen ist, und fährt jetzt wieder Taxi. Irgendwas sucht er immer, um Geld zu verdienen.
Buscar otras alternativas para trabajar.
Das Prinzip, mit vor Ort üblichen günstigen Rohstoffen Hütten oder kleine Häuser zu entwickeln, nutzte auch Professor Hubert Klumpner. Die simplen zweigeschossigen Häuser für die Townships in Südafrika bestehen aus Holz, Plastik, Betonstein und Wellblech. Diese Rohlinge, wie er sie nennt, verfügen über WC und Wasseranschluss und kosten zwischen 5.000 und 9.300 Euro. Der Clou ist das zweite Stockwerk, das den Bewohnern ermöglicht, im Erdgeschoss einen kleinen Laden zu betreiben oder das obere Zimmer zu vermieten. Wie erfinderisch Menschen mit der Wohnungsnot in der Millionenstadt Caracas in Venezuela umgegangen sind, zeigt ein Forschungsprojekt, das Hubert Klumpner gemeinsam mit seinem Kollegen Alfredo Brillenburg durchgeführt hat.
Der Torre David ist eigentlich eine Besetzung, das ist jetzt kein Slum, sondern das ist die, wie wir das genannt haben, die größte Hausbesetzung der Welt. Es handelt sich dabei um einen Turm, der als Bankhauptquartier geplant wurde. Es gab dann eine wirtschaftliche Krise, die Bank ging in Konkurs und der halb fertig gebaute Turm fiel an die Regierung. Man ließ ihn dann 10 Jahre lang leer stehen, bis er von 3.500 Menschen besetzt wurde. Also ein Wolkenkratzer, stellen Sie sich dann mal vor, wie mitten irgendwo in Frankfurt im Bankenzentrum, wo es einen unfertigen Turm gibt, der plötzlich besetzt wird. Und diese Besetzung hat dazu geführt, dass dieser Turm einerseits natürlich als Sonderfall betrachtet wurde, andererseits aber auch zu einem Labor wurde, wie ein Gebäude funktionieren kann, das über keinerlei Infrastrukturen verfügt. Ein Wolkenkratzer, den wir aus Europa kennen, hat eine Fassade, einen Lift, Klimaanlagen, Strom- und Wasserversorgung. Das alles hat dieser Turm nicht. Und all diese Aufgaben dieser Infrastruktur werden dort von Menschen erfüllt.
Was konkret haben Sie jetzt in dem Torre de David gemacht, der ja inzwischen auch zerstört ist durch das Erdbeben? Die Bevölkerung wurde ja vorher auch schon umgesiedelt, fast muss man sagen, zum Glück, sonst wäre es da wahrscheinlich noch zu Todesfällen gekommen. Aber was war konkret da Ihre Arbeit vor Ort?
Wir haben das beobachtet über 1,5 Jahre, wie Menschen sich dort eigentlich heimisch machen, wie sie sich versorgen, wie sie die ganze Gegend rund um diesen Turm in dieses Versorgungskonzept einbeziehen, wie sie den Turm baulich verändern und was sich eigentlich davon ableiten lässt und wie man auch seine Schlüsse daraus ziehen kann und seine Einsichten auch in irgendeiner Weise übertragbar macht auf andere Objekte, von denen wir eigentlich glauben, dass sie entweder fertiggestellt werden können oder anscheinend nicht nutzbar sind. Und das haben wir in diesem Labor dort entdeckt und dokumentiert.
Und noch etwas hat die Arbeit zu informellen Siedlungen wie Torre David gebracht. Erkenntnisse, was formeller Urbanismus, also gezielte Stadtplanung, von informeller Besiedlung lernen kann.
Sie müssen sich vorstellen, dass wir eigentlich immer informell beginnen. Unser formelles Regelwerk ist eigentlich die Übersetzung informeller Praktiken. Wenn wir uns das Leben in Städten ansehen, dann ist das, was Sie heute in Manhattan, in Soho als Galerienviertel kennenlernen können, das war eigentlich ein Bruch der Vorschriften. Soho war früher eine Zone mit Lagerhäusern, wo irgendjemand mal begonnen hat, Kunstausstellungen zu installieren. Und das wurde im Nachhinein legalisiert und formalisiert. Das bedeutet, dass nicht Stadtplaner gesagt haben, wir machen dort jetzt einen Art District, sondern die Kunst hat die Stadt verändert, nicht die Stadt die Kunst. Und ich glaube, da sollten wir uns vor Augen halten, unsere präskriptive Stadtplanung gegenüber dem, was eigentlich die Stadtkultur ausmacht, muss ständig neu verhandelt werden. Und das erfordert auch einen großen Grad an Sensibilität und es produziert im Idealfall Stadtviertel, die in einer gewissen Selbstverständlichkeit von ihren Bewohnern nicht nur benutzt, sondern auch belebt werden. Und wenn das funktioniert, dann haben sie erfolgreiche Städte. Das ist sehr stark atmosphärisch, das hat auch mit einem Imaginarium zu tun, das aber sofort in die Realität, in die gebaute Realität übersetzt wird und dieses selbstbestimmte Stadtleben produziert die städtische Kultur. Und das stimmt in Rio de Janeiro genauso wie in Berlin, Frankfurt oder in Köln.
Inwiefern sehen Sie denn Innovationen für unser Stadtbild direkt aus den Slums? Gibt's die?
Naja, das kann man natürlich nicht direkt übersetzen. Die Stadtviertel, die wir uns heutzutage anschauen, in Südamerika zum Beispiel, das ist ein Wachstum in einer Größenordnung, in einer Dimension, die wahrscheinlich keine Präzedenzfälle kennt. Wenn man das historisch betrachtet, sind alle Städte, die wir jetzt kennen, die über 500 oder länger Jahre existiert haben, haben sich in irgendeiner Weise aus, unter Anführungszeichen, informellen Siedlungen entwickelt. Deswegen sagen wir auch informelles Formalisieren und formelles Informalisieren. Also wir sollten uns etwas lockerer gegenüber unserer gebauten Umwelt verhalten und uns eigentlich nicht durch unsere selbst erstellten Regelwerke daran hindern lassen, das zu tun, was uns interessant und richtig vorkommt. Wir brauchen eigentlich einen größeren Spielraum in dieser Interpretation und das ist auch genau das, was intelligente Entwickler, Architekten, Stadtplaner, Politiker immer wieder einsetzen. Und ich glaube, dass wir da noch viel, viel intelligenter werden müssen und verstehen müssen, was eigentlich die Ingredienzien sind, um erfolgreiche Städte zu bauen, weil wir in den letzten Generationen, würde ich sagen, eigentlich ein Riesenproblem, eine große Hypothek für unsere Städte bauen. Und das sind Stadtviertel, die gegenüber den historischen Städten immer uninteressanter werden. Und da liegt eine große Gefahr. Wir müssen heute mit unseren zur Verfügung stehenden Mitteln und mit unserem Wissen und mit unserer Kenntnis lebendige Quartiere produzieren, die auch noch in 10, 20 oder 100 Jahren überlebensfähig sind und ihre Qualität bewahren.
Warum ist es für uns so wichtig, Stadt und Stadtplanung neu zu denken? Stichwort Demokratie.
Na gut, die Stadt und die Stadtplanung ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Goethe hat mal gesagt, Architektur ist gefrorene Musik. Ich sage gerne, die Stadt, der Urbanismus ist gefrorene Politik. Und genau so wie die und unsere Demokratien ständig, täglich, immer neu verhandelt werden müssen, muss das auch die Stadt tun. Ansonsten werden sie in Museen leben, das wäre der eine Fall und auch das gibt es und das funktioniert auch nicht, das haben wir gemerkt. Oder wir leben in einem gebauten Umfeld, das einem Zweck dient, mit dem wir uns nicht mehr identifizieren. Und das braucht auch eine stärkere Beteiligung. Eine Stadt ist eine Produktion von Werten, nicht der Konsum von Werten. Und das verwechseln wir leider heute oft.
Soweit Professor Klumpner, Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich und gemeinsam mit Alfredo Brillenburg Herausgeber des 2018 in fünfter Auflage erschienenen Buches Torre David – Informal Vertical Communities, erschienen im Lars Müller Verlag Zürich. Die Skulpturen von Mauricio Salcedo sind in der Ausstellung Surrounding Periphery in der Kölner Galerie Boisserie vom 27. März bis zum 4. Mai zu sehen.
Diese Studie zeigt, dass Personen mit niedrigem Einkommen, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind, das sind diejenigen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, eine deutlich geringere Lebenserwartung haben.
So Dr. Thomas Lampert vom Robert-Koch-Institut zu seiner Studie, die er auf dem diesjährigen Public Health-Kongress an der TU Berlin vorstellte. Der Zusammenhang zwischen Armut, Gesundheit und Lebenserwartung wird seit Jahren untersucht. Dass Armut sich nicht nur in einem Mangel an Kalorienzufuhr äußert, sondern auch in mangelnder gesellschaftlicher Teilhabe, ist eines der Themen, die jährlich auf dem Kongress diskutiert werden. Politik macht Gesundheit, so das diesjährige Motto. Isabel van Rich-Lautenschläger war dort und hat sich unter anderem die Studie des RKI genauer angeschaut.
Der Fokus von Public Health hat sich längst verändert. Ging es früher um Hygiene, Kontrolle von Krankheitsübertragungen und gesundheitsschädliches Verhalten wie Rauchen oder Trinken, stehen heute die sozioökonomischen Ursachen für menschliches Befinden im Mittelpunkt. Wie sich etwa ein niedriges Einkommen auf die Lebenserwartung auswirkt, zeigt die jüngste Studie des Robert-Koch-Instituts nicht zum ersten Mal. Dr. Thomas Lampert.
Männer, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind, haben im Vergleich zu den Männern aus den höheren Einkommensgruppen eine um 8,6 Jahre verringerte Lebenserwartung, wenn wir den Zeitpunkt von der Geburt anwählen. Und bei Frauen beträgt diese Differenz 4,4 Jahre. Das sind sehr, sehr große Unterschiede und auch im Alter von 65 Jahren sind diese noch beträchtlich.
Allerdings hätten sich diese Unterschiede in den vergangenen 25 Jahren vergrößert, sagt Thomas Lampert. Menschen mit geringer Bildung, niedrigem Einkommen und Berufsstatus unterliegen einem 2- bis 3-fach erhöhten Risiko, an Diabetes oder Krebs zu erkranken, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Bei ihnen treten diese Krankheiten vergleichsweise früher auf, verlaufen schwerer und ziehen gravierendere Folgen für Alltag und soziale Teilhabe nach sich. Um diese gesundheitliche Ungleichheit zu verringern, sprechen Experten des Public Health seit einigen Jahren von Health in all policies und fordern, dass alle Politikbereiche sich mit Gesundheit befassen. Auch der Gesundheitswissenschaftler Professor Rolf Rosenbrock betont mit Blick auf das diesjährige Kongressmotto »Politik macht Gesundheit«: Politik müsse so handeln, dass die positiven gesundheitlichen Folgen überwiegen.
Würde diese Maxime gelten, hätten wir die 30-Stunden-Woche, hätten eine ganz andere Qualität der Partizipation in der Arbeitswelt, hätten wir eine Kindergrundsicherung, wir hätten armutsfeste Renten und wir hätten eine Besteuerung großer Einkommen und Vermögen, die der gesundheitsfeindlichen Einkommensspreizung entgegenwirkt.
Auf die massive Polarisierung in unserer Gesellschaft verweist auch der Sozialwissenschaftler Stefan Sell und spricht von zwei großen Trends. Neben einer steigenden Zahl an älteren Menschen, die in Altersarmut leben, wachse auch die Gruppe jener, die im Ruhestand über ein hohes Vermögen verfügt und in einer gesundheitsförderlichen Umgebung lebt. Außerdem verfestigen sich in Deutschland sowohl die Armutslagen als auch die Reichtumsverhältnisse, sagt der Professor an der Hochschule Koblenz. Die soziale Mobilität nach oben nehme vor allem für Kinder und Jugendliche aus dem unteren und durchschnittlichen Einkommensbereich ab. Es sei falsch, nur jene 10-15% der Bevölkerung als arm zu bezeichnen, die in manifester Einkommensarmut leben.
Das sollten wir nicht tun. Wir sollten auch mit Blick auf die gesundheitlichen Folgewirkungen in Deutschland hinweisen, dass wir seit Mitte der 90er Jahre haben wir eine wachsende Gruppe an Arbeitnehmern, die im sogenannten Niedriglohnsektor in unserem Land unterwegs sind. Diese Entwicklung hat lange vor den Hartz-Reformen angesetzt. Wir haben zurzeit 3,7 Millionen, wohlgemerkt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 2.000 Euro brutto pro Monat verdienen, die als Lkw-Fahrer arbeiten, die als Verkäuferin arbeiten, als Pflegekräfte im Erziehungsbereich.
Vor allem mit Blick auf die Kinder fordern Experten wie Rolf Rosenbrock sogenannte gesunde Lebenswelten. Was braucht ein Kind, um die Chance zu erhöhen, ein sozial und gesundheitlich gelingendes Leben zu beginnen und zu führen, fragt er. Den Weg, den Kinder von der Zeugung bis zum Berufseintritt beschreiten, bezeichnet er als Hürdenlauf.
Wobei für Kinder aus armen Familien die Hürden höher sind, unregelmäßiger stehen und leichter umfallen und jede gerissene Hürde die Chancen für die erfolgreiche Nahme der nächsten Hürde verschlechtern. Und darauf gibt es in der deutschen Gesundheitspolitik eigentlich zwei Wege, darauf zu antworten. Das eine ist mit dem Präventionsgesetz eröffnet, die Lebensweltprävention, die ja, wenn sie richtig gemacht wird, darauf abzielt, auch mit kleinen Kindern, auch in der Kita schon, mit dem Maximum an Partizipation die Kinder darüber mit beraten und entscheiden und tun zu lassen, wie ihre Kita aussehen soll, was gegessen werden soll, wie der Tag aussehen soll.
Dass Public Health seinen Fokus weiten muss, war auf dem Kongress ein wichtiges Anliegen. Zu eng hängt die öffentliche Gesundheit hierzulande mit der sogenannten Global Health, der Gesundheit der weltweiten Bevölkerung, zusammen, wie Migrationsprozesse zeigen. Ein Beispiel. Regelmäßig sucht Berin Sayan in Berlin ein Dutzend Flüchtlingsunterkünfte auf, um Frauen in gesundheitlichen Fragen zu beraten. Bei den Gruppengesprächen finden sich 18-jährige Mädchen, aber auch ältere Frauen um die 70 ein. Die Sozialarbeiterin vom Familienplanungszentrum Balance hört zu und informiert.
Das Wichtigste ist, die genitale Organe von Frauen zeigen, wie funktionieren die, was sind die Hormone, was ist die Verhütung, Krebsvorsorgeuntersuchung, das ist wichtig, Brustselbstuntersuchung. Manchmal ist es auch so witzig oder auch störend manchmal für die Teilnehmer, weil die ja darüber meistens keine großen Gedanken gemacht haben.
Das Projekt trägt seit 2016 dazu bei, die Gesundheitsversorgung von geflüchteten Frauen zu verbessern und ist eines von vielen Beispielen aus dem Bereich Global Health. Planetary Health geht noch darüber hinaus. Wie es den Menschen geht, hängt nach dem neuen Konzept zwar von sozialen, politischen und ökonomischen Faktoren ab, sagt Professor Sabine Gabrisch vom Heidelberger Institut für Global Health. Letztendlich beruht jedoch alles auf der Gesundheit oder Stabilität des Erdsystems. Wirkt sich doch allein der Klimawandel in vielfältiger Weise negativ auf die Gesundheit aus.
Einmal gibt es direkte Gesundheitsschäden, zum Beispiel als Folge von Extremereignissen wie Stürmen, Überflutungen, Hitze und Dürre und Feuersbrünsten. Vor allem in Asien leben viele Millionen Menschen in Gegenden, wo es jetzt schon sehr heiß ist und wo es an immer mehr Tagen zu heiß ist, überhaupt draußen sein zu können, geschweige denn zu arbeiten in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe. Zu den indirekten Folgen zählen zum Beispiel Hungersnöte, weil die Ernten ausfallen aufgrund von Dürren oder Überschwemmungen, Migration infolge davon oder durch Meeresspiegelanstieg und dann eben auch die psychischen Folgen durch Extremereignisse und durch Migration.
Planetary Health hat im vergangenen Jahr einen Aufschwung erlebt. Wie die Ärztin und Epidemiologin Sabine Gabrisch erzählt, entsteht daraus auch eine soziale Bewegung. Wissenschaftler und Umweltaktivisten beginnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wie können die Menschen anders handeln umwelt- und gesundheitsverträglicher.
Der menschliche Einfluss auf den Planeten ist mittlerweile so umfassend, so global, dass Geologen ein neues Erdzeitalter ausgerufen haben, welches das Holozän ablöst, das Anthropozän, also das Zeitalter der Menschen. Die Kernherausforderungen von Planetary Health sind einmal die Beziehung von Mensch und Planet neu zu denken, Imagination Challenge, die Gesundheitsfolgen globaler Umweltveränderungen zu quantifizieren, der Knowledge Challenge, und dann Lösungsstrategien für einen umweltverträglichen Lebensstil zu entwickeln und zu evaluieren, der Implementation Challenge.
Wie Armut und Gesundheit zusammenhängen, ein Kongress an der TU Berlin. Isabel van Rich-Lautenschläger berichtete.
Manchmal denke ich, dass diese Europawahl die wichtigste Wahl dieses Jahrzehnt ist, weil nach meiner festen Überzeugung an diesem Tag die Unionsbürgerinnen und Bürger über die Zukunft Europas entscheiden werden und über die Frage, ob es in Deutschland in Zukunft noch Volksparteien gibt. Dass wir über so etwas einmal diskutieren würden, das habe ich mir vor 2 Jahren auch noch nicht vorstellen können.
So der frühere NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers in seiner Rede zu Beginn der Rhöndorfer Gespräche. Die alle 2 Jahre stattfindende Konferenz stand dieses Mal unter dem Motto »Stabilitäten und Unsicherheiten – neue Perspektiven auf die bundesrepublikanische Demokratie«. Gut 70 Historikerinnen und Historiker trafen sich zu einer Bestandsaufnahme. In einer Zeit, in der die Demokratie häufiger als früher nach ihrer Rechtfertigung gefragt wird. Dabei gibt es eigentlich was zu feiern. 70 Jahre Grundgesetz zum Beispiel oder 100 Jahre Weimarer Verfassung. Michael Kuhlmann hat die Konferenz in Rhöndorfs Nachbarort Königswinter besucht.
Stabilitäten und Unsicherheiten. Vor 20 Jahren hätte man die Bonner Republik wohl noch nicht unter diesem Rubrum betrachtet. Aber heute hat sich der Blick gewandelt. Tagungsleiter Professor Paul Nolte von der FU Berlin.
Ja, es war zunächst einmal ein unmittelbares Interesse auch an der Krise der Demokratie. Wo kommt das eigentlich her? Und wie bricht sich das eigentlich mit den Vorstellungen, die gerade auch in der Geschichtswissenschaft für die Bundesrepublik, für die deutsche Geschichte, zumal dann seit 1989, 90 wieder gepflegt worden sind, dass wir doch eine so erfolgreiche Demokratie sind, eine so stabile Demokratie.
Es waren Fachgespräche im adäquaten Ambiente, hoch über dem Tagungshaus das Hotel Petersberg, vor 70 Jahren Domizil der westlichen Siegermächte. Vor den Glaswänden des Konferenzsaals zog majestätisch der Fluss vorbei, mit dem man das Gemeinwesen lange assoziierte. Und das Restaurant des Tagungshauses trug einen symbolischen Namen, zur Bonner Republik. Die Wissenschaft fragt allerdings nicht mehr, ist Bonn Weimar, sondern woher rühren die heutigen Probleme? Die Co-Leiterin der Konferenz, Dr. Martina Stieber vom Institut für Zeitgeschichte.
Ich glaube, das, was im Hintergrund der Frage liegt und vielleicht auch ein Stück weit im Hintergrund dieser Tagung, ist, dass Demokratie uns in vielerlei Hinsicht zu selbstverständlich geworden ist. Also, dass die Demokratie als Gut, dass es zu schützen gilt, dass es zu pflegen gilt und dass es auch zu verteidigen gilt, vielleicht seit der Wiedervereinigung etwas in den Hintergrund gerückt ist und jetzt durch diese Infragestellung der Demokratie noch mal viel grundsätzlicher danach gefragt wird, was die Demokratie eigentlich ausmacht, also wie Bürgerinnen und Bürger Demokratie wahrnehmen.
Und wie sich das auf das politische Gefüge auswirkte. Die Brisanz dieser Frage skizzierte schon 1932 ein Vollblutpolitiker, der Sozialdemokrat Karl Severing.
Demokratie und Parlamentarismus sind das, was die Wähler daraus machen. In Deutschland aber haben die Wähler in den letzten Jahren große Parteien ins Parlament geschickt, die die Demokratie verneinten, die Demokratie sabotierten. Und angesichts dieser Dinge darf man daran erinnern, dass selbst die beste Maschine nicht läuft, wenn Sand ins Räderwerk gestreut wird.
In der Weimarer Republik tat das vor allem die nationale Rechte. Paradoxerweise hatten Demokratie und nationales Denken im 19. Jahrhundert eng zusammengehangen. Dr. Hedwig Richter von der Universität Greifswald hat daraufhin das Wahlverhalten untersucht. Erst in der Nation hätten die Menschen sich im Landesmaßstab als Gruppe empfunden.
Und dann innerhalb dieser Nation ergeben beispielsweise dann Wahlen auch einen ganz neuen Sinn. Das kann man in den Quellen sehr, sehr gut sehen. In der ersten Jahrhunderthälfte ist in den meisten Ländern die Wahlbegeisterung sehr niedrig. Die Menschen wissen gar nicht so richtig, warum sie eigentlich zur Wahl gehen sollen. Was soll das? Und dann mit 48 beispielsweise in Europa wird dann ganz klar, jetzt gibt es diese Nation und wir sind Deutsche. Das gibt ja auch zunächst dann die große Hoffnung, die Völker werden Brüder sein, jetzt gibt es keinen Krieg mehr.
Schon beim Hambacher Fest 1832 hat es freilich auch das unfreundliche, das ausgrenzende Nationalbewusstsein gegeben. Dort, auf dem Hambacher Schloss, trafen sich die bürgerlichen Demokraten, Angehörige eines Standes, dessen Lebenssicht auch die bundesdeutsche Demokratie prägt. Die war lange Zeit ein bürgerliches Elitenprojekt, betonte Paul Nolte.
In der Tagung wurde auch eingebracht, ob nicht diese Bürgerlichkeit auch in diesem engeren Sinne doch auch eine Voraussetzung für Demokratie ist. Eine bestimmte Bildung, bestimmte Ideale, Verhaltensideale, die auch dem Bürgertum eigen sind. Vielleicht lassen sich auch Phänomene des Populismus in mancher Hinsicht auch als einen Verlust von Bürgerlichkeit beschreiben, obwohl der Populismus nach allem, was wir wissen, nicht ein Phänomen ungebildeter Unterschichten ist.
Man werde also überlegen müssen, welche Rolle die Mittelschicht für das Funktionieren einer Demokratie im 21. Jahrhundert spiele. In der Mittelschicht keimte schließlich oft eine große Gefahr, Angst. Angst vor materiellem Abstieg trieb einst viele Kleinbürger in die Arme der Nazis. So ging es auf der Konferenz auch darum, wie Menschen Unsicherheit überhaupt wahrnahmen und welche politischen Kräfte das freisetzte. So fürchteten sich im Mittelstand 1980 die einen vor dem Systemgegner im Osten, die anderen vor der Arbeitslosigkeit, wieder andere vor der Umweltzerstörung. Kaum jemand aber stellte aufgrund solcher Gefühle gleich die Bonner Demokratie in Frage. Weniger sicher schien man sich auf der Konferenz da mit Blick auf das heutige Deutschland und die Globalisierungsängste. Der Neoliberalismus, so Tagungsleiterin Martina Steber, habe das demokratische Versprechen durchlöchert, dass alle Menschen zur Gesellschaft dazugehören. Die Frage, bis zu welchem Grade ökonomischer Liberalismus da überhaupt demokratiekonform ist und wo man die Reißleine ziehen müsste, wurde allerdings nicht behandelt. Wenn Europa aber über die Ökonomie hinaus politisch zusammenwachsen wolle, so Paul Nolte, dann müsse man versuchen, die Idee von einheitlichem Staatsvolk, einheitlichem Staatsgebiet und einheitlicher Staatsgewalt, eine traditionelle geistige Basis der Demokratie, auf Europa zu übertragen. Dass man damit neue Ängste weckt, ist Nolte bewusst.
Das den Menschen zu erklären, die sagen, ich fühle mich nicht machtvoll genug, wo sind meine Repräsentanten, wo ist meine Stimme, denen dann zu antworten, tja, Demokratie ist organisierte Unsicherheit, das ist eben gar nicht so leicht. Und da liegt ein großes Kommunikationsproblem aus den komplizierten Fäden, die man in einer wissenschaftlichen Tagung zieht, auch in die Öffentlichkeit hinein.
Zumal das 29. Röndorfer Gespräch noch kaum Antworten lieferte, sondern vor allem Forschungsdesiderate skizzierte. Wer weiterdachte, konnte aber zu dem Schluss kommen, dass der Krise der Demokratie letztlich nur mit rationalen Argumenten beizukommen sein wird. Auf der Klaviatur der Gefühle spielt der Populismus besser. Demokratisches Denken zu lernen sei freilich enorm schwierig, wurde eingeräumt. Andererseits bringt die deutsche Gesellschaft heute, auch im Osten, eine bessere Vorbildung mit als 1949. Konkret wurde der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Professor Wolfgang Huber, bei seinem Abendvortrag. Angst sei notwendig, aber die narzisstischste aller Emotionen. Huber setzt hingegen auf den staatsbürgerlichen Gestaltungswillen.
Denn vor allem aufgrund von Haltungen, geklärten Gefühlen und Erfahrungen können Menschen zu den Voraussetzungen gemeinsamen Lebens beitragen, die der demokratische Staat allein nicht garantieren kann. Nur wenn Menschen aus gelebter Hoffnung und gereifter Interdependenz von den Möglichkeiten der Freiheit einen verantwortlichen Gebrauch machen, hat der freiheitliche, säkularisierte Staat eine gute Zukunft. Nötig sind dafür mündige Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinschaften, in denen sie Verantwortung lernen und Zutrauen zu den eigenen Kräften gewinnen können.
Neue Perspektiven auf die bundesrepublikanische Demokratie. Ein Beitrag von Michael Kuhlmann. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von dem Album Flight vom David Friedman Generations Quartett. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.